Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite heute wieder Rechtsanwalt Steffen Pasler von den ETE-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
So, wir haben wieder volles Programm, Steffen. Ich starte mal rein.
Na klar.
Mit unseren aktuellen Berichten und ich wollte Ihnen gerne mal so ein paar Gerüchte präsentieren, die ich so aus dem BMF gehört habe. Ich werde mal so ein paar von meinen bisherigen Vermutungen, dass nicht mehr so viel steuerlich passieren wird, muss ich wohl zurücknehmen. Im Augenblick lägen wohl noch so 11 gesetzliche Änderungen beim BMF, wo es dann auch um Steuern geht. Also da ist anscheinend noch einiges so in der Hinterhand. Eins davon könnte sein, dass Mitte 26 eine Entlastung des Mittelstands geplant ist. Da sollen dann also kleine und mittlere Einkommen natürlich entlastet werden. Wir hatten ja bisher, und deshalb komme ich auf das Wort Unternehmen, ja eher so eine Entlastung der Körperschaften. Da soll ja der Körperschaftssteuersatz von 15% auf 10% gesenkt werden durch den Investitionsbooster. Also jetzt sind dann eher kleine und mittlere Einkommen so im Fokus. Und was ich noch ziemlich spannend finde, ist, dass das Erstellen von Steuererklärungen durch die Finanzverwaltung, so wie das ja schon getestet worden ist im Bereich Kassel mit 6.000 Steuerpflichtigen, das soll in Bayern wohl im größeren Maße dann ausgerollt werden. Da spricht man davon, dass man gerne 3 Millionen Steuerpflichtigen das zugutekommen lassen möchte. Da soll es dann vor allem um Rentenempfänger und um Lohneinkünfteempfänger gehen. Da möchte man dann eben, wie gesagt, so eine Steuererklärung als Finanzverwaltung vorbereiten, was dann nur noch durch den Steuerpflichtigen abgenickt werden soll. Also da müssen wir mal gucken, ob das alles so kommt. Gerade hier mit dem Erstellen der Steuererklärung durch die Finanzverwaltung, da bin ich sehr gespannt. Das müsste ja dann auch noch im Verfahrensrecht ordentlich umgesetzt werden. Da ist also noch einiges zu tun. Ja, dann ist schon einiges getan worden. Ein Hinweis auf das BMF-Schreiben vom 4. September 2025. Da geht es um Einkünfte aus Lohn- und Forstwirtschaft und die entsprechende Tarifermäßigung nach § 32c ESDG. Hier hatten wir ursprünglich mal einen Betrachtungszeitraum von 2023 bis 2025. Der ist ja jetzt dann gerade erst auf einen zweiten Zeitraum 2026 bis 2028 ausgedehnt worden. Ja, und wer wissen möchte, wie das so alles funktioniert, da steht dann bestimmt gerne dieses BMF-Schreiben zur Verfügung. Wer mit der Grunderwerbsteuer zu tun hat, der weiß ja wahrscheinlich, dass sich diese normalerweise an dem vereinbarten Kaufpreis, an der Gegenleistung bemisst. Wenn ich aber diese Gegenleistung nicht habe, dann muss ich mich auf die Grundbesitzwerte stürzen nach § 8 Absatz 2 Grunderwerbsteuergesetz. Und wie diese ordentlich ermittelt wird, wird in einem Schreiben des Finanzministeriums Sachsen-Anhalt vom 27. Mai 2025 nochmal genauer erklärt. Dann gehen wir von Sachsen-Anhalt nach Niedersachsen. Da hat das entsprechende Landesamt für Steuern am 2. Mai ein Schreiben rausgegeben, bei dem es um die körperschaftsteuerliche Behandlung von Fremdwährungsverlusten in Konzernfällen geht. Das kann man ja auch ab und zu mal haben. Und wenn wir in dem Bereich sind, dann befinden wir uns vor allem im 8b KStG. Da kann es dann gut sein, dass ein Fremdwährungsverlust dann auch mal steuerfrei ist, heißt, dass ich diesen nicht ansetzen kann. Wie es dann aber zum Beispiel auch mit entsprechenden Fremdwährungsgewinnen ist, die ich mache und. Das wird dann in dem Schreiben besprochen. Ja, dann als weiteres, OFD NRW hat am 11. März 2025 ein Schreiben herausgebracht. Da geht es um die Behandlung von sogenannten Firmenfitnessprogrammen. Also wenn Firmen dann entsprechend Fitnessprogramme ihren Mitarbeitern anbieten, ist das ein geldwerter Vorteil? Ja, nein, wie ist das zu behandeln? Das findet sich alles in diesem Schreiben. Dann habe ich Ihnen noch mal was mitgebracht, das ist was ein bisschen aktuelleres, nicht nur aus dem Mai oder sonstiger Vergangenheit, sondern vom 17. September vom BMF ein Schreiben. Da geht es um die Ausstellung von Rechnungen und was für Rechnungspflichtangaben kann ich dann in welchen anderen Amtssprachen der EU da eigentlich aufführen. Wenn Sie mal mit dem EU-Ausland zu tun haben und Rechnungen zu stellen haben, Schauen Sie sich bitte das Schreiben an. Da wird dann für viele stehende Begriffe dann nochmal genau gesagt, wie das in der jeweiligen Sprache des Empfängers dann zu lauten hat. Wenn ich das dann so auf meine Rechnung schreibe, ist das dann auch bei der deutschen Finanzverwaltung dann auch durch dieses Schreiben anerkannt. So, das waren also viele Schreiben der Finanzverwaltung erstmal. Steffen, jetzt zum Auflackern hast du uns mal was mitgebracht.
Ja, eigentlich ein Reminder. Der Tariflohn der Dachdecker steigt zum 1.10., also übermorgen, von 21,92 € auf 22,51 €. Bitte beachten, dieser Lohn ist oder diese Verordnung ist für allgemeinverbindlich erklärt, gilt also für alle Dachdecker, unabhängig davon, ob sie in irgendeiner Tarifpartei organisiert sind oder nicht. Also Lohnerhöhung für die Dachdecker, nicht vergessen.
Ja, vielen Dank. Ja, diese Allgemeinverbindlichkeitserklärung, das kann man auch gerne mal vergessen, dass man dann auch darunter fällt und das dann auch für mich gilt. Ja, ich habe noch mal so ein paar statistische Angaben mitgebracht, die sind gerade veröffentlicht worden. Da geht es um die Einsprüche und Einspruchsbearbeitung im Jahre 2024. Interessant fand ich da vor allem, dass die Einspruchsrate im Jahre 2024 um über 40% zurückgegangen ist. Da war ich erst mal erschrocken. Was ist denn da passiert? Wenn man sich aber mal so die Vergangenheit anguckt, Einsprüche lagen immer, wenn man so ein Total über Deutschland sieht, bei 3 Millionen. Das schnellte dann im Jahre 2023 wegen der ganzen Grundsteuerbescheide auf 10 Millionen hoch. Und dann gab es jetzt eben im Jahre 2024 nur Einsprüche in Höhe von 6 Millionen, sodass wir dann also daher diesen Einbruch von 40% haben, aber wir liegen eben noch deutlich über den Vorjahren, ja, 2022, 2021, wo es eben nur 3 Millionen waren. Also wir liegen da noch relativ hoch. Förmliche Einspruchsentscheidungen gab es insgesamt dann nur 12% ungefähr. Also so viele musste es dann gar nicht geben. Also vorher gab es dann anscheinend Abhilfen oder Rücknahmen von Einsprüchen. Da habe ich auch ein bisschen gestaunt. Und am Ende, dass dann ja, das Einspruchsverfahren, ein Klageverfahren übergeht, da liegen wir bei nur noch knapp 1%. Das ist dann also auch nicht so hoch. Ja, und dann als letztes nochmal eine Information vom Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität aus NRW vom 25.09. Die haben mitgeteilt, dass sie jetzt ein zweites großes Datenpaket zu Kryptogeschäften auswerten. Also all diejenigen, die mit Krypto zu tun haben, entweder in der Mandantschaft oder selber, wenn Sie da die Befürchtung haben, dass Sie irgendwo in einem dieser Datenpakete drin sein sollten, dann bitte schnell noch mal eine Selbstanzeige fertigen, sodass wir da kein Steuerhinterziehungsthema dann hoffentlich haben. So, und dann noch mal was, ja, Kriminelles hast du uns mitgebracht, Steffen.
Ja, Dietrich, es weiß ja kaum einer, dass ich im Rechtsausschuss des DIHK sitze.
Das ist nicht kriminell?
Das ist erstmal noch nicht kriminell, genau.
Das meinte ich nicht genau.
Und ich habe vom DIHK besondere Post bekommen Ende der letzten Woche. Die haben mich darauf hingewiesen, dass derzeit Phishing-Mails unterwegs sind, die sehr gut gemacht sind und den Anschein erwecken, als würden sie vom Transparenzregister stammen. In diesen Mails wird der Adressat aufgefordert, eine Unstimmigkeitsmeldung nach Paragraph 23a GWG abzugeben und dann eben ja, Daten herauszugeben zu Unternehmen. Das ist halt besonders wichtig, weil diese Unstimmigkeitserklärung für sich schon nicht ganz einfach ist. Und wenn jetzt noch da irgendjemand das Ganze gehackt hat oder eben das als Phishing-Mail verschickt, besondere Obacht. Also, wenn es eine solche Aufforderung gibt vom Transparenzregister, nicht den Anhang öffnen und idealerweise direkt beim Transparenzregister nachfragen, ob das denn so korrekt ist. So können wir Schaden vermeiden. Gut. Das so viel von mir und eben vom DIHK.
Ja, vielen Dank. Und dann kommen wir gleich mal zu den Urteilen der Woche. Da habe ich zwei echte Dickschiffe mitgebracht. Einmal für mich, ja, wahrscheinlich dieses Jahr Top 3 Urteil des BFH. Worum geht's? Es ging um eine Diskothek, die hatte mehrere Kassen. Und offensichtlich sind diese Kassen, jedenfalls aus Sicht der Finanzverwaltung, nicht ordentlich geführt worden. Naja, und dann sagt natürlich das Finanzamt, Amt, ja, so pavlovscher reflexmäßig, ja, müssen wir halt schätzen. Und das Einfachste für die Finanzverwaltung zu schätzen ist ja, sich dann auf die Richtsatzsammlung zu schmeißen und dann entsprechend da ihre Werte, die ihnen so passen, dann herzuholen. Wir hatten hier schon darauf hingewiesen, dass der BFH sich jetzt in diesem Verfahren das BMF dazugeholt hat und das BMF gebeten hat, dass die doch mal darstellen sollen, wie eigentlich diese vermeintlich objektiven Werte in dieser Richtsatzsammlung eigentlich zustande kommen und ja, wie die so zusammengesetzt sind. Das hat das BMF wohl versucht und der BFH fand das überhaupt nicht gut, jedenfalls überhaupt nicht nachvollziehbar. Man hat den Eindruck, wenn man das Urteil liest, dass der BFH eher die Vermutung hat, dass die Richtsatzsammlung so hingebastelt wird, dass die dann eben so stimmt, wie sich die Finanzverwaltung das vorstellt. Aufgrund dessen hat jetzt der BFH gesagt, dass er erhebliche Zweifel an dieser Richtsatzsammlung hat in ihrer bisherigen Form und dass es damit keine geeignete Grundlage für den äußeren Betriebsvergleich sei. Da könnte man jetzt eben denken, dass die Richtsatzsammlung damit tot ist. Moment, der BFH sagt erstmal, also als Äußere taugt es halt nicht. Wir müssen dann also immer eigentlich den inneren Betriebsvergleich heranziehen, wenn geschätzt werden soll. Da muss natürlich dann die Finanzverwaltung sich auch hinsetzen und ordentlich rechnen. Das wird für die eine ganze Menge Aufwand bedeuten. Die Richtsatzsammlung und ja, ein äußerer Betriebsvergleich, der kommt da nur noch in Frage nach dem BFH, wenn also dann die Buchführung so lückenhaft ist und so angezweifelt werden kann, dass einfach gar nichts als Fundament für einen inneren Betriebsvergleich noch vorhanden ist. Dann kann man das vielleicht noch anwenden. Das Urteil bedeutet jetzt aber auch für das BMF und die ganze Finanzverwaltung, jetzt wird es schwierig, sich auf die Richtsatzsammlung zu berufen. Die werden wahrscheinlich was machen müssen. Da können wir alle gespannt sein, ob da neue Richtsätze kommen oder ob die einen ganz anderen äußeren Betriebsvergleich vielleicht anwenden. Schauen wir mal. Ja, das war also das spektakuläre Urteil des BFH vom 18. Juni 2025 zum Aktenzeichen römisch 10R19 aus 21. Ja, und das andere relevante Urteil, Entscheidung, ist auch wieder vom BFH. Und da ging es darum, dass die Finanzverwaltung E-Mails herausgegeben haben wollte. Ne, weil die gesagt haben, ja, da sind halt irgendwie steuerrelevanten Informationen drin, die brauchen wir. Und in diesen E-Mails, da ging es dann halt auch tatsächlich um steuerliche Themen. Da hat er, also erstmal das FG Hamburg, was zuvor damit beschäftigt war, aber jetzt eben bestätigt durch den BFH, haben beide gesagt, auch E-Mails können Handels- und Geschäftsbriefe im Sinne von 147 Absatz 1 unter anderem Nummer 3 dann eben sein und dann auch herauszugeben sein. Das heißt aber, wenn wir uns so ein bisschen weiterdenken, vielleicht auch für Berufsträger, wenn ich einem Mandanten eine E-Mail schreibe, in der es um irgendwelche steuerlichen Themen geht, dass der Mandant dann vielleicht verpflichtet ist, diese E-Mail an die Finanzverwaltung rauszugeben. Wir dürften es nicht, wir würden, ne, der Verschwiegenheit unterliegen und könnten uns darauf berufen. Aber der Mandant müsste das, wenn dann das Finanzamt zum Beispiel behauptet, weiß mal nach, dass der Steuerberater wirklich so ein, ja, für seine Kosten, die er in Rechnung gestellt hat, auch wirklich gearbeitet hat. Also das kann auch ein bisschen Sprengstoff beinhalten. Da müssen wir jetzt also mal gucken, wie die Finanzverwaltung diese Entscheidung des BFH dann anwendet und ob die dann wirklich so radikal vorgehen und sich einfach alle E-Mails geben lassen. Das ist der BFH-Beschluss vom 30. April 2025, Aktenzeichen römisch 11R15 aus 23. Ja, und mein letztes steuerliches, na, Urteil nicht, aber Entscheidung auch wieder vom BFH. Da geht es um die Grunderwerbsteuer. Und in Paragraphen 5 und Paragraphen 6 Grunderwerbsteuergesetz wird es uns ja grundsätzlich erlaubt, in bestimmten Fällen dann Grundstücke zu übertragen und dass auch erstmal keine Grunderwerbsteuer anfällt, aber dass wir eine Nachbehaltensfrist einhalten müssen. Und diese Nachbehaltensfrist war in der Vergangenheit 5 Jahre und das galt bis zum 30.06.2021 und ab dem 1.07.2021 galt eine 10-jährige Nachbehaltensfrist. So, und dann gibt es natürlich die Fälle, dass jemand noch während dieser 5-jährigen Nachbehaltensfrist ein Grundstück erworben hat und das Grundstück irgendwann in der 10-jährigen Nachbehaltensfrist dann veräußert. Und da könnte man sich ja dann schon die Frage stellen, ja, was gilt denn jetzt für mich eigentlich? Die 5-jährige Nachbehaltensfrist, da wo ich angefangen habe, oder dann, wenn ich veräußere, die 10-jährige Nachbehaltensfrist? Dem musste sich jetzt also der BfH dann auch mal entgegenstellen, dieser Frage, und hat ins Gesetz geguckt, und im Paragraphen 23 Absatz 18 Grunderwerbsteuergesetz, da wird grundsätzlich gesagt, wenn du noch während der fünfjährigen Nachbehaltensfrist erworben hast, dann gilt die fünfjährige Nachbehaltensfrist. Es gibt aber auch noch einen Paragraphen 23 Absatz 24 Grunderwerbsteuergesetz, der sagt so vom Inhalt her, naja, die zehnjährige Nachbehaltensfrist gilt für dich, wenn du bis zum Ablauf des 30.06.2021 die fünfjährige Nachbehaltensfrist nicht erfüllt hast, also wenn da die 5 Jahre noch nicht rum waren. Und wenn die noch nicht rum waren, dann fällt sie jetzt in den 10-Jahres-Nachbehaltensfrist-Zeitraum rein. So, das ist also unklar im Gesetz geregelt. Der BfH hat sich das angeguckt und der BfH hat gesagt, also für ihn gilt der Paragraph 23 Absatz 18 Grunderwerbsteuergesetz, dass wenn ich in dem Zeitraum der fünfjährigen Nachbehaltensfrist erworben habe, dass dann auch die fünfjährige Nachbehaltensfrist für mich gilt. Das ist jetzt aber nur ein Beschluss im ADV-Verfahren gewesen beim BfH. Es könnte also noch ein Hauptverfahren geben. Da müssten wir mal sehen, ob das noch angestrebt wird von den Parteien und wenn ja, wie dann der BfH entscheidet. Aber im Augenblick sieht es so aus, dass er sehr relativ klar sich da eben dazu positioniert, dass die fünfjährige Nachbehaltensfrist gilt. Das ist der BfH-Beschluss vom 10. April 2025, Aktenzeichen römisch 2 B54 aus 24. So, und jetzt gibt es noch ein arbeitsrechtliches Urteil von Steffen.
Genau. Wir hatten vor 2 oder 3 Wochen ein Urteil, da ging es um Fortbildungsvereinbarung und Rückzahlungsklausel. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, da ging es in der Klausel oder in dieser Vereinbarung ging es um Aufhebung auf Wunsch des Arbeitnehmers. Jetzt haben wir ein neues Urteil aus dieser rechtlichen Wundertüte, das LAG Köln hatte, sich in einer Entscheidung mit der Frage auseinanderzusetzen, was bedeutet vertreten müssen, also Beendigung der Fortbildung aus vom Arbeitnehmer zu vertretenden Gründen. Klar, bei jedem Juristen geht sofort eine Schublade auf und der sagt, vertreten müssen heißt nichts anderes als vorwerfbar. Das hat das LAG auch so gesehen, aber auch gemeint, in der Laiensphäre könnte durchaus auch gemeint sein, vertreten müssen bedeutet verursacht. Also, der Beendigungsgrund für die Fortbildung könnte vom Arbeitnehmer verursacht sein, auch ohne dass ihn ein Verschulden daran trifft. Wenn man ihn dann zur Rückzahlung der Fortbildungskosten verpflichtet, könnte das unangemessen sein. Die Folge ist wie immer, die ganze Vereinbarung ist unwirksam und das ja, hat mich nochmal zu dem Hinweis getrieben, solche Vereinbarungen bitte nicht aus dem Netz ziehen, bitte nicht irgendwelche vorformulierten Vereinbarungen dort abschreiben. Wir wissen nicht, von wann die ist. Das ist ein Rechtsbereich, der sich wirklich permanent im ständigen Wandel befindet. Hier bitte einen Anwalt beauftragen, um eine möglichst sichere Regelung zu treffen. Immer vor dem Hintergrund, dass wenn die dann irgendwann mal relevant ist in 2, 3 Jahren, kann sich die Welt schon wieder weitergedreht haben und die heute noch wirksame Vereinbarung dann auch schon unwirksam sein. Ja, das ist das Urteil des LAG Köln vom 19.08.2025 zum Aktenzeichen 7 SLA 647 aus 24.
Ja, prima, Steffen, vielen Dank. Damit sind wir auch schon durch.
Ja.
Und dann wünschen wir Ihnen eine schöne Woche, frohes Gelingen und bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.